Welle. Der Campus Talk.
Gerade wir Schüler und Studenten setzen uns immer intensiver für die Bekämpfung des Klimawandels ein. Fridays for Future ist mittlerweile für jeden ein bekannter Begriff. Viele Menschen denken dabei aber nicht an die Ozeane. Unsere Meere sind gigantisch und wirken dadurch sehr stark und stabil. Doch gerade die geringste Erhöhung der Wassertemperatur kann zum Beispiel die komplette Dynamik der Unterwasserwelt regelrecht auf den Kopf stellen. Damit ihr euch mehr unter den Folgen des Klimawandels für die Ozeane vorstellen könnt, spreche ich heute mit Christina, eine Biologiestudentin im 6. Semester mit der Vertiefung Ökologie und Biodiversität. Hallo Christina.
Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
Dann starten wir doch gleich. Welche Folgen kann die Wassererwärmung für Ozeane haben, beziehungsweise warum leiden die Ozeane unter der Erwärmung?
Meere leiden besonders unter dem Klimawandel. Das liegt daran, dass sich das Wasser stärker erwärmt als die Landmassen. Aber diese Erwärmung verteilt sich auf eine sehr große Wassermenge, weshalb nur sehr geringe Schwankungen in der Wassertemperatur beobachtet werden, die trotzdem fatale Folgen für das Ökosystem mit sich bringen. Letztendlich stellt die Wassererwärmung in den Ozeanen auch ein großes Problem für uns Menschen dar, weil die Weltmeere eine wichtige Stellschraube im Wetter- und Klimasystem sind und auch in viele Kipppunkte, wie zum Beispiel das Golfstromsystem oder das Arktische Meereis, involviert sind. Durch die erhöhte Wassertemperatur in den Ozeanen wird auch mehr Energie im Wasser gespeichert. Das beeinflusst zum Beispiel Hurrikane, wie wir, denke ich, auch in einem späteren Teil noch draufkommen werden. Und auch die Meeresströmungen verändern sich durch die Erwärmung. Durch die starke Erwärmung gerade der Oberflächenschichten in den Ozeanen können sich die Wassermengen aufgrund von Dichteunterschieden nicht mehr so gut durchmischen. Und es kommt zu einer zunehmenden Schichtung des Meerwassers. Und dadurch entstehen gerade in tieferen Zonen auch mehr Todeszonen mit Sauerstoffmangel. Allgemein kann man beobachten, dass der Sauerstoffgehalt in den Ozeanen mit dem Klimawandel stetig abnimmt. Fische wandern deshalb in kältere Gebiete ab, es kommt zur Verschiebung der Lebensräume und es wird auch ein erhöhtes Artensterben erwartet, weil manche Arten schlicht und einfach nicht abwandern können. Grill beispielsweise kann sich bei höheren Temperaturen sehr viel schlechter vermehren und das beeinflusst letztendlich das gesamte Nahrungsgefüge im Ozean. Aber auch die Meeresspiegel werden durch die steigende Wassererwärmung beeinflusst, weil sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt und das macht den weitaus größten Effekt des Meeresspiegelanstiegs, den wir heute beobachten, aus. Höhere Temperaturen des Meerwassers führen auch zu höheren Verdunstungsraten und damit zur höheren Wahrscheinlichkeit für Extremniederschläge und Starkregenereignissen.
Du hast ja gerade die Hurricanes angesprochen. Wie entsteht denn eigentlich so ein Hurricane?
Ein Hurricane ist ein tropischer Wirbelsturm, der im Atlantik entsteht. Das Pendant zum Hurricane im Pazifik wird Taifun genannt und im Indischen Ozean Zyklon. Für die Entstehung eines Hurricanes sind ganz bestimmte Rahmenbedingungen als Voraussetzung gegeben und das ist ein sehr komplexes System. Um das jetzt vereinfacht zu erklären, Hurrikane entstehen westlich von Afrika und vor allem nur im Spätsommer, weil nur zu dieser Jahreszeit der Atlantik eine Mindesttemperatur von 26 Grad Celsius aufweist. Dieses warme Wasser verdunstet sehr schnell und dadurch steigt viel Wasserdampf und Wärme auf. An den Bodenschichten entsteht dabei ein Tiefdruckgebiet, das wie ein Sog wirkt und Luft aus den umliegenden Bodenschichten nachzieht. Diese aufsteigenden Luftmassen kühlen sich in den Höhenschichten ab, kondensieren und bilden gewaltige Gewitterwolken. Und durch die Corioliskraft, die aus der Erdrotationsbewegung entsteht, wird dieses Wolkengebilde in Rotation versetzt. Von den Passatwinden wird dieses Wolkengebilde dann nach Amerika transportiert. Allerdings entstehen noch lange nicht aus allen Gewitterzellen auch Hurrikane, weil zum Beispiel andere geografische Elemente wie Scherwinde auch eine sehr wichtige Rolle spielen.
Was sind denn Scherwinde? Das sagt mir jetzt gar nichts.
Das sind Höhenwinde, die eben diese geschlossene Zirkulation von so einer Gewitterzelle durcheinander bringen und damit die Entstehung vom Hurrikan verhindern können.
Mhm. Ja, was sind denn dann die Folgen oder auch Ausmaße von einem Hurrikan?
Tropische Wirbelstürme werden in 5 Kategorien nach Windgeschwindigkeit und Flutwelle unterteilt und die Kategorie 5 umfasst dabei Winde mit einer Geschwindigkeit ab 250 Stundenkilometern und einer mindestens 5,5 Meter hohen Flutwelle. Ich denke, jeder kann sich unschwer vorstellen, dass diese Gefahren, die so ein Hurrikan mit sich bringt, verheerend sind. Durch den sehr breiten Durchmesser werden Landstriche über Kilometer hinweg zerstört. Und auch die starken Regenfälle, die hohen Windgeschwindigkeiten, die Sturmfluten und die Erdrutsch und Überschwemmungen, die er mit sich bringt, gefährden die Bevölkerung.
Ja, dann zurück zu unserem Hauptthema. Wie beeinflusst denn der Klimawandel die Hurrikansaison?
Je wärmer das Meer ist, desto mehr Wärmeenergie enthält es auch und deshalb wird eine zunehmende Intensität von Hurrikanen erwartet. Aber natürlich nimmt da die Hurrikan-Wahrscheinlichkeit zu, weil in den Ozeanen immer öfter Temperatur von mindestens 26 Grad Celsius erreicht wird.
Dann schauen wir doch jetzt mal unter die Wasseroberfläche. Was versteht man denn unter der Versauerung der Meere?
Unter der Versauerung versteht man, dass mit zunehmender CO2-Konzentration in der Luft immer mehr CO2 auch im Wasser gelöst wird. Und durch diesen Effekt konnten die Meere dem Klimawandel lange Zeit sehr effektiv entgegenwirken. Das CO2 allerdings reagiert im Meerwasser zu Kohlensäure und als Folge davon sinkt der pH-Wert des Wassers ab und das Wasser versauert.
Und was bedeutet das für das Ökosystem? Welche Bereiche unseres alltäglichen Lebens werden dadurch beeinflusst?
Diese Säure greift den Kalk in den Meeren an, ähnlich wie man das zum Beispiel aus dem Haushalt kennt. Wenn man einen Wasserkocher entkalkt, dann nimmt man dafür meist Essig oder Zitronensäure. Und so greift die Säure im Ozean die Kalkskelette von Meeresbewohnern, vor allem Muscheln, Korallen, Weichtieren, Seeigeln oder Seesternen an, die am Grunde der Nahrungskette stehen. Auch Phytoplankton ist von der Versauerung betroffen, weil viele Arten ein Kalkskelett aufweisen oder die Eisenaufnahme durch den niedrigen pH-Wert des Wassers erschwert wird. Deshalb stellt die Versauerung eine große Gefahr für die ganze Unterwasserwelt dar.
Ja, ein wichtiger Begriff auch zu dem Thema, die Korallenbleiche. Allerdings ein Begriff, der mir persönlich noch nicht so viel sagt. Ich hoffe, da erklärst du uns ein bisschen was und auch, was denn die Folgen von der Korallenbleiche sind für die Lebewesen im Ozean.
Genau, um die Korallenbleiche zu erklären, muss man, denke ich, zuerst ein bisschen auf die Biologie der Korallenriffe eingehen. Korallenriffe sind gewissermaßen die Ingenieure der Meere, weil sie sehr großräumige und komplexe Ökosysteme schaffen mit vielseitigen Wechselwirkungen. Nicht umsonst werden Korallenriffe auch als Regenwälder der Ozeane bezeichnet, weil sie eine sehr hohe Artenvielfalt beherbergen. Ich will jetzt hier im Folgenden vor allem auf Warmwasserkorallen eingehen, weil diese durch die Korallenbleiche vom Klimawandel besonders betroffen sind. Korallen sind Nesseltiere, die in Symbiose, das bedeutet ein Zusammenleben zum gegenseitigen Nutzen von beiden Partnern, mit sogenannten Zooxanthellen leben. Das sind, das sind einzellige Algen, die zum einen für die Farbenpracht von Korallen verantwortlich sind und zum anderen die Eigenschaft besitzen, Photosynthese zu betreiben und dabei unter Einfluss von Sonnenlicht Zucker und Sauerstoff herstellen. Diesen Zucker und Sauerstoff benötigt der Polyp zum Überleben und liefert im Gegenzug an die Alge wichtige Nährstoffe. Damit ist diese Wechselwirkung vorteilhaft für beide Partner. Steigt die Wassertemperatur allerdings über 30 Grad Celsius an, produzieren die Algen giftige Stoffe. Als Folge davon stößt der Polyp die Alge ab und hungert aufgrund der fehlenden Nährstoffzufuhr. Mit der Alge verschwindet auch die bunte Farbe der Koralle und deshalb nennt man dieses Phänomen Korallenbleiche. Bleibt das Meerwasser über längere Zeit so warm, dann stirbt der Polyp innerhalb weniger Wochen ab, weil er eben auf diese Nährstoffzufuhr durch die Algen angewiesen ist. Damit kommt es durch die Korallenbleiche zu einer Änderung der Artzusammensetzung, aber natürlich auch zum Rückgang der Artenvielfalt, weil viele Arten auf dieses Ökosystem Riff angewiesen sind.
Ja, das klingt so, als wären die Korallen ziemlich wichtig. Was würde denn passieren, wenn es keine Korallen mehr gäbe?
Der Weltklimarat prognostiziert 2019, dass eine Erwärmung um 2 Grad Celsius zum Verlust fast aller Warmwasserkorallen führen könnte. Und man geht davon aus, dass selbst unter Einhaltung des Pariser Klimaabkommens der Großteil der Korallen aussterben wird. Korallen sind nicht nur durch die Erwärmung des Meerwassers besonders vom Klimawandel betroffen, sondern auch durch die zunehmende Versauerung, weil Korallen auch ein Kalkskelett besitzen. Für das Ökosystem hätte ein Aussterben der Korallenriffe fatale Folgen. Es würde ein Massenaussterben in den Ozeanen nachziehen und natürlich auch uns Menschen massiv beeinflussen. Beispielsweise stellen Korallensysteme wichtige Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung, wie zum Beispiel im Küstenschutz, wo sie als Wellenbrecher für tropische Wirbelstürme fungieren. Aber sie bilden natürlich auch Grundlage für Fischerei und damit Nahrung für viele Menschen. Und sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Tourismus.
Ja, das wären natürlich fatale Folgen, auch für uns selber natürlich. Gibt es denn auch Vorteile, die Erwärmung der Ozeane mit sich bringt?
Vorteile kann man, wenn überhaupt, nur lokal und auf einen sehr kleinen Bereich gesehen aussprechen. Zum Beispiel, wenn Fische in kältere Gebiete abwandern, profitiert die Fischerei dort. Aber ich denke, an dieser Stelle muss man sich immer bewusst werden, dass wir in einer Katastrophe mit immensen Folgen rasen. Und auch wenn der Klimawandel für manche Arten sehr wohl Vorteile mit sich bringen kann, birgt er verheerende Auswirkungen für das Ökosystem. Und Ökosysteme sind sehr verstrickt und reagieren deshalb sehr empfindlich auf große Veränderungen, wie der Klimawandel sie mit sich bringt.
Dann die wichtigste Frage noch zum Schluss. Was kann man denn als Student im alltäglichen Leben machen, um der Erwärmung der Ozeane entgegenzuwirken?
Ozeane sind die größte und wichtigste Kohlenstoffsenke und der einzige Weg, die negativen Folgen des Klimawandels in den Meeren abzumildern, ist sicherlich die Reduktion der Emissionen. Und deshalb ist auch, was die Ozeane betrifft, der klimaorientierte Lebensstil sehr wichtig. Aber die Ökosysteme in den Ozeanen werden auch durch Überfischung bedroht, die neben dem Klimawandel ein wichtiger Faktor ist, der Artenvielfalt schwer zusetzt. Und deshalb, denke ich, kann jeder Einzelne den Ozean sehr gut unterstützen, indem er seinen Fischkonsum auf heimische Arten beschränkt.
Du hast ja den allgemeinen klimaorientierten Lebensstil angesprochen. Hast du da noch ein paar Beispiele für uns?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall so gut wie möglich aufs Auto verzichten, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und ich denke, ganz wichtig ist auch, dass man andere Leute informiert und sie auf die Problematik des Klimawandels und die vielen Facetten aufmerksam macht.
So, wir hoffen, wir konnten euch mit der heutigen Folge einen tieferen Einblick in die Ozeane geben und natürlich auch Möglichkeiten, wie wir unsere wertvollen Gewässer besser schützen können. Vielen Dank an Christina auch heute wieder für deine aufklärenden Antworten und auch danke an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe unserer Campus-Talk-Reihe zum Klimaschutz. Ciao!